SharePoint-Podcast, Ausgabe 267 vom 29.04.2013. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Zuverlässig wie fast jede Woche. Hallihallo, herzlich willkommen zur 267. Ausgabe des SharePoint Podcast. In dieser Woche mal ein bisschen früher. Wir haben ja einen Feiertag in dieser Woche, den 1. Mai. Und damit ihr rechtzeitig euer SharePoint-Hörvergnügen euch auf euren mobilen Audioplayer herunterladen könnt, mache ich die Folge schon mal heute klar am Montag. Und ich habe euch auch eine richtige spezielle Sache mitgebracht, denn heute gibt es wieder eine interessante Gesprächsrunde, wobei sich diese Runde auf zwei Personen beschränkt. Das eine bin ich und das andere ist der Andy Fandrich. Und wer von euch schon mal auf der SharePointCommunity.de Seite im Forum unterwegs war, der kennt den Andy garantiert, denn er gehört dort im Forum mit über 11.000 Beiträgen zum aktivsten Poster und Fragenbeantworter. Und ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal eine Frage in diesem Forum gestellt hat, hat von ihm irgendwie mal eine Antwort bekommen. Mit ihm wollte ich schon lange mal ein Gespräch führen. Das hat irgendwie mal nicht geklappt, aber auf dem Sharecamp vor gut 3 Wochen, da haben wir es geschafft, uns zusammenzusetzen. Und wir haben schwerpunktmäßig über den SharePoint-Designer, über SharePoint 2013, seine Community-Arbeit gesprochen. Dazu gleich mehr, aber vorab 2 wichtige Dinge, die ich hier heute loswerden möchte. Das eine ist ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die am 14.05.2013 in Stuttgart stattfinden wird. Und diese Veranstaltung nennt sich SharePoint Excellence Evening. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung unserer User Groups in Stuttgart, Karlsruhe, Rhein-Neckar in Verbindung mit AvePoint und der Bridging IT. Die haben nämlich einen größeren Community Event organisiert im Maritim Hotel Stuttgart am 14.05. beginnt um 15.30 Uhr und geht dann bis in den Abend hinein. Und für diesen größeren Event sind auch ein paar Sprecher eingeladen worden. Unter anderem wird Peter Fischer von Microsoft kommen. Ich selbst habe auch das Vergnügen, eingeladen worden zu sein und werde einen Vortrag halten. Dann wird der Olli Wirkus dabei sein und Abi Unifat von AvePoint. Also da gibt es richtig interessante Vorträge und sicherlich auch viele interessante Gespräche. Und wie gesagt, die User Groups tun sich dort alle mal zusammen zu einem großen Community-Event und ich hoffe, da werden wir viele, viele Leute und SharePoint-Enthusiasten aus der Community treffen. 14.05.2013, Teilnahme ist kostenlos, ihr müsst euch halt nur über die entsprechenden Sites der User Groups anmelden. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. So, und das Zweite, was ich hier noch loswerden wollte, wir haben ja in den letzten beiden Ausgaben Freikarten für die SharePoint 2013 verlost, 2 Stück. Und unter den Einsendern habe ich 2 Freikarten verlost. Die eine geht an den Jakob F. und die andere an den Edgar R. Beide kriegen von mir eine E-Mail zugeschickt. Und die können sich dann auf eine Freikarte für die SharePoint im Juni freuen. So viel dazu und jetzt das Gespräch mit dem Andy Fandrich über SharePoint Community, SharePoint Designer Workflows und SharePoint 2013.
Andy Fandrich, ich bin Entwickler, arbeite bei der Evocom in Waiblingen. Wir sind SharePoint-Dienstleister, wir machen ausschließlich SharePoint.
Ja, und du bist ja aber nicht nur, eigentlich bist du ja, ich sag mal so, eigentlich müsste ich einen Arbeitgeber ja beschweren, weil du ja im Rahmen der SharePoint Community zu denen gehörst, die eigentlich rund um die Uhr nur Fragen beantworten. Wenn ich mich so recht erinnere, ich habe ja nicht die aktuelle Zahl im Kopfe, aber du hast im Forum, ich glaube, ungefähr 11.000 Beiträge mittlerweile.
Derzeit so ungefähr, ja.
Ungefähr. Das ist ja Wahnsinn. Und wann immer irgendwas gefragt wird, der Andi hat bestimmt schon was geschrieben. Wie machst du das?
Ja, also es ist so, ich werde genau das oft gefragt. Es kostet mich gar nicht so allzu viel Zeit. Und es ist natürlich für meinen Arbeitgeber auch durchaus eine gute Werbung. Denn Know-how nach außen zu tragen, kommt immer gut an. Und es kostet mich tatsächlich nicht allzu viel Zeit, weil ich schlicht und ergreifend ab und zu mal diese ungelesenen Threads-Funktionen benutze. Ich gucke mir einfach alles an, was ich noch nicht gelesen habe. Wenn ich eine Antwort aus dem Stegreif weiß, dann schreibe ich die. Wenn ich es nicht weiß, gehe ich sofort weiter zum nächsten Thread. Es gibt relativ wenig Fragen in der SharePoint-Community, die mich persönlich herausfordern, wo ich dann selbst irgendwie aus Interesse oder warum auch immer selber nachforsche. In der Regel schreibe ich nur Antworten, die ich einfach aus dem Stegreif weiß. Und dann geht das Ganze auch relativ schnell.
Und das ist ja auch für viele eine Hilfe. Also
ja, durchaus. Also ich hoffe es jedenfalls.
Ja, also ich weiß ja, klar, wenn man irgendwie mal Nachschlag schlägt im Forum, wir haben ja auch eine Suchfunktion und guckt es mal, dann findet man ja auch viele. Es ist, glaube ich, auch etwas, was eigentlich so ein bisschen schade ist. Da steckt natürlich jetzt, ich glaube, wir haben über 45.000 Beiträge da mittlerweile. Ja, da steckt natürlich ein ziemlicher Schatz drin, aber der ist irgendwie außer über eine Suche nicht erreichbar. Ne?
Na, Google findet es ja auch, oder Bing. Also geht mir selbst ab und zu so, wenn ich nach irgendwas im Web suche, dass ich durchaus auch Ergebnisse aus SharePointCommunity.de finde. Also es ist schon ein Wissensschatz. Und ich spüre es auch ein bisschen von denen, die dort Fragen stellen, dass die selbst auch die Suchfunktion vom Portal benutzen. Es kommen sehr wenig Fragen, wo man einfach sagen müsste, das habe ich doch vor 2 Tagen schon beantwortet. Also die Disziplin in SharePoint Community ist wirklich gut, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Foren, wo quasi alle halbe Stunde die gleichen Fragen gepostet werden.
Wir haben eine ganze Reihe von, also du bist sicherlich mit deinen Zahlen bist du ganz weit vorne, du machst das ja auch schon seit vielen Jahren. Wobei man dazu sagen muss, wir hatten ja auch ein Vorgängerforum schon, da warst du ja auch schon.
Da war ich auch schon sehr aktiv.
Da warst du ja auch schon super aktiv. Wir haben ja auch andere, die dort posten, aber trotzdem ist bei vielen, wenn ich auch mit anderen rede und sage, mach doch ein bisschen mehr in der Community, in allen möglichen Dingen. Du schreibst ja mittlerweile auch einen Blog, wo du vereinzelte Beiträge hast. Da konnten wir das Thema, ja, ich habe keine Zeit dafür, aber so wie ich dich verstanden habe, ist es im Prinzip erstmal eine Frage der Selbstorganisation und so ein bisschen, einmal des Willens der Selbstorganisation, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, und wenn man das gut organisiert hat, dann kriegt man das auch ganz gut im Griff.
Das sehe ich durchaus auch so, ja. Also ich meine, mein Blog zum Beispiel, ich schreibe circa die Hälfte aller Beiträge in erster Linie mal für mich selbst als Nachschlagewerk oder es gilt ja auch die Regel, was man einmal aufgeschrieben hat, vergisst man nicht mehr so leicht. Und circa die andere Hälfte aller Beiträge schreibe ich, weil ich es aus der Community-Arbeit raus weiß. Das wird doch ab und zu mal gefragt. Das sind so eine Art FAQ. Und dann nehme ich mir mal kurz die Zeit und schreibe da einen schönen Beitrag runter, auf den ich dann im Forum wieder verlinken kann. Dann kann ich mir dort die Arbeit sparen, das ausführlich zu beschreiben, sondern post einfach nur einen Link und fertig.
Du bist ja Entwickler, was nutzt du denn so für Ressourcen, um dich zu informieren, wenn du selber mal Hilfe brauchst oder mal Informationen? Ist das einfach Bing suchen,
Google? Suchen. Ich lese natürlich relativ viele Blogs von Entwicklern. Zum Thema Suche muss man noch sagen, ich suche grundsätzlich nur nach englischen Begriffen, weshalb ich aus dem deutschsprachigen Raum immer eher weniger finde. Aber es gibt einfach mehr englische Ressourcen. Was für mich allerdings auch ein Grund war, tatsächlich mit wirklich Bedacht auf Deutsch zu bloggen, um eben da auch ein bisschen wenigstens einen Beitrag zu leisten.
Ja, ich finde auch, dass es zu wenig deutschsprachige Ressourcen gibt.
Ja, man kann, also ich suche selbst, wenn ich was suche, auf Englisch, weil es einfach mehr Ressourcen gibt, aber ich blogge auch durchaus mit Absicht auf Deutsch.
Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil viele in Deutschland eben auch eine gute deutschsprachige Quelle gerne hätten. Gut
denke ich auch, ja. Das meine, nicht jeder spricht gut Englisch. Wobei man das im Laufe der Zeit lernt, vor allem dieses Fach Englisch, was man da letztlich braucht.
Wobei ich bin auch noch der Meinung, wenn ich selber jetzt englischsprachige Blogbeiträge schreiben würde, ich würde sie zwar irgendwie hinkriegen, aber das würde, wenn es ein Engländer liest oder ein Amerikaner liest, der würde sofort merken, dass es nicht native Muttersprache ist.
Bestimmt, ja.
Und insofern, aber gut, das wäre eins. Also sicherlich sage ich auch immer, wie du sagst, ich schreibe das auch für mich einfach als Erinnerung, um es nochmal besser zu verstehen, habe meinen Blog als eigene Ressource für mich, aber auch für andere. Ja. Dann kann man eigentlich nur jeden motivieren. Das ist ja kein großer Aufwand. Man muss ja nicht jeden Tag 10 Beiträge schreiben, aber wenn man sich so.
Nee, das mache ich ja auch gar nicht.
Wenn man sich eine Woche 2, 3 Beiträge macht, einfach mal so als Erinnerung, hat man das selber und kann es mit anderen teilen. Und
ja,
hat
ja.
Nutzt du eigentlich so Tools wie Twitter, Facebook und
Nein,
das Ganze?
Ich habe weder ein Facebook noch einen Twitter-Account. Die Zeit wiederum spare ich mir.
Mhm.
Das kostet ja viele Leute auch einen ganzen Haufen Zeit. Ich kenne einige, die quasi ständig ihren Facebook-Status aktualisieren und was weiß ich, was in Facebook so alles geht. Wie gesagt, ich habe nicht mal einen Account. Ich nutze auch Twitter überhaupt nicht oder ähnliche Tools.
Aber du hast gesagt, du liest auch sehr viele Blogs. Wie liest du das? Über ein RSS?
Über RSS habe ich über RSS im Outlook. Damit kriege ich immer mit, wenn es irgendwo was Neues gibt.
Ja.
Das schaue ich mir kurz an. Wenn es interessant ist, lese ich mir einen ganzen Beitrag durch. Wenn nicht, dann wird er als gelesen markiert und erledigt.
Also dein Reader ist Outlook.
Ja.
Das heißt, du wirst dann...
Outlook habe ich sowieso den ganzen Tag offen.
Okay. Das heißt, du bist dann von der Abschaltung von Google Reader nicht irgendwie betroffen.
Nee, kein Stück.
Und du liest dann, das nehme ich dann auch, du nutzt dann praktisch alles PC-basiert.
Notebook, ja.
Oder, aber kein Tablet oder irgend so.
Nein. Also da ich Entwickler bin, verbringe ich durchaus einen Großteil meiner Arbeitszeit in meinem Büro. Also ich bin relativ wenig unterwegs bei Kunden. Ich mache nicht klassisches Consulting, so heute beim einen Kunden, morgen bei einem anderen. Ich verbringe tatsächlich einen Großteil meiner Arbeitszeit im Büro.
Mhm.
Das heißt, ich sitze dort an meinem PC, deswegen auch mein Outlook offen und darum kann ich auch mal kurz eine Pause machen und einmal kurz sharepointcommunity.de die Foren durchschauen und kurz ein paar Antworten schreiben.
Wie viel hast du so abonniert? Hast du so einen Überblick? So?
30 vielleicht.
Das ist ja diszipliniert.
Ja. Also ich schmeiß auch immer mal wieder einen raus, wenn ich sehe, da kommt nichts Interessantes mehr oder gar nichts mehr. Dann fliegt da auch mal einer raus, wenn ich beim Rumsuchen mal wieder über irgendeinen Blog stolper und dort feststelle, oh, da hat es interessante Beiträge drin, dann abonniere ich den.
Mhm.
Aber es sind insgesamt vielleicht 30 oder so, also nicht 150 oder sowas.
Du bist auch in User Group, also in regionalen User Groups mit engagiert?
Ich bin bei der User Group Stuttgart engagiert, ja. Also ich war jetzt, glaube ich, bei wirklich jedem User Group Treffen in Stuttgart dabei von Anfang an. Ich glaube, ich habe noch keins ausgelassen. Da bin ich also regelmäßig. Ich habe dort auch schon viele Vorträge gehalten. Wie gesagt, wenn mich jemand einlädt woanders hin, dann mache ich das auch gerne mal. Wenn es nicht gerade nach Hamburg ist, das ist mir ein bisschen zu weit.
Genau, aber guter Übergang, Vorträge. Du sitzt ja nicht nur da und beantwortest Fragen der Community oder arbeitest, aber das, was du täglich machst, einen deiner, ich sag mal so, Steckenpferde oder auch Schwerpunkte, ist ja unter anderem der SharePoint Designer. Ein mir auch nicht so unliebsames Produkt. Allerdings, wir leiden gemeinsam, oder?
Ja, also ich muss dazu sagen, mein Lieblingswerkzeug ist immer noch Visual Studio. Da fühle ich mich immer noch am wohlsten. Das kenne ich schon seit, ich will es gar nicht sagen, wie lange. Damals gab es noch .NET nicht.
Ich bin ja immer schon froh, wenn ich jemanden finde, mit dem SharePoint Designer rede, der dann als erstes nicht sagt, ja, ich habe gewusst, wie ich ihn abschalten kann.
Nee, also SharePoint Designer finde ich ein wirklich nützliches Werkzeug und ich ärgere mich immer wieder, wenn ich zu Kunden komme, die eben genau das tun, SharePoint Designer verbieten, weil meiner Meinung nach gibt es nicht wirklich einen Grund, den zu verbieten. Es muss nicht jeder im Unternehmen SharePoint Designer einsetzen, aber wenn das ein paar ausgewählte Power-User tun, dann ist das wirklich ein enorm gutes, wichtiges Werkzeug.
Wenn wir mal auf 2010 anfangen, was nutzt du da schwerpunktmäßig im SharePoint Designer? Wenn man verschiedene Bereiche, was ist so das, was du...
Also das Wichtigste, was ich damit mache, ist Workflows bauen. Weil ich finde, die Möglichkeit, mit einer grafischen Oberfläche sich kurz mal einen Workflow zusammenzubauen, das ist eines der für mich wichtigsten Features in SharePoint überhaupt. Das finde ich wirklich eine ganz tolle Funktion.
Und das machst du mit 2010 auch?
Das machen wir auch mit 2010.
Machst du da diese bekannte Reihenfolge Visiografik importieren,
sondern du fängst direkt an? Ich fange direkt im SharePoint Designer an. Ich halte von der Visio-Schnittstelle nicht sehr viel und vor allem gar nicht in Richtung, ich plane meinen Workflow in Visio und importiere ihn dann in SharePoint Designer, weil da kommt in den meisten Fällen nichts Vernünftiges dabei raus, weil das einfach die Strukturen dann nicht so passen, wie ich sie gerne hätte. Ich sehe das als Tool, um es andersrum zu machen. Ich mache meinen Workflow in SharePoint Designer und zu Dokumentationszwecken oder um es irgendwie zu präsentieren zu können, mache ich einen Export nach Visio.
Was für Workflows machst du da?
Wir machen
so ein paar Beispiele
dafür. Alles Mögliche, angefangen vom simplen, das Beispiel schlechthin, Urlaubsantragsgeschichten bis zu auch wirklich ganz komplexen Workflows. Wir haben ein Projekt, das arbeitet mit 12 verschiedenen Workflows auf ein paar Listen, die sich gegenseitig beeinflussen. Mhm. Wir haben natürlich auch eigene Workflow-Aktionen entwickelt, die wir immer wieder brauchen und die wir bei Kunden einsetzen.
Mhm. Und das läuft auch stabil, performant?
Jein. Performant läuft, stabil nicht immer, muss man leider sagen. Die Workflow Engine hat so ihre Macken. Wir haben auch schon öfter mal bei, also auch auf verschiedenen Installationen, das heißt, man kann es nicht an der Installation festmachen. Wir haben durchaus festgestellt, dass so, ich würde sagen, bei 1000 laufenden Workflows brechen 3 aus unerklärlichen Gründen ab.
Gut, aber da hat schon 1000 laufen.
Ja, also ja. Wir haben also wirklich Projekte, bei denen laufen 10.000 Instanzen von Workflows gleichzeitig, verschiedene Workflows auf denselben Elementen. Das ist natürlich auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Warum? Aber so circa, ich würde sagen, so ungefähr 3 Promille brechen aus irgendwelchen unerklärlichen Fehlern immer mal wieder ab.
Aber gut, wenn das alles so mit SharePoint Designer gebaut und aufgerüstet ist, ja schon imponierend. Jetzt würde natürlich jemand, der so ein bisschen unbefangen ist, sagen, warum nimmt er dann nicht einfach Nintex oder warum programmiert er das nicht selber als Workflow? Warum nimmt er
ganz,
so
eine ganz einfach, weil es günstiger ist. Okay. Wir sind selbst ein relativ kleines Unternehmen und wir haben sehr viele eher kleine, mittlere Unternehmen als Kunden. Viele dieser Kunden setzen SharePoint Foundation ein, das heißt, die wollen noch nicht mal einen Server kaufen, weil sie einfach sagen, ist uns zu teuer und für die ist ein Produkt wie Nintex dann eben auch zu teuer. Mhm. Man könnte jetzt auch sagen, warum macht ihr die Workflows nicht mit Visual Studio? Die laufen in der Regel stabiler, aus demselben Grund, weil ich da nicht so schnell einen Workflow entwickeln kann. Ich kann dem Kunden nicht so schnell eine Lösung bieten. Mhm. Wenn ich aber zu dem sage, du gib mir 2 Tage Zeit, ich mache dir das mit SharePoint Designer, kein Thema, läuft, dann nimmt man es auch in Kauf, dass vielleicht ab und zu mal ein Workflow mit einer unerklärlichen Fehlermeldung abstürzt.
Also ich kann mir das gut noch vorstellen, wenn ich so einen Workflow habe, wie du sagst, so einfach einen Antrag, 10, 12 Schritte, das kriege ich ja alles noch im SharePoint Designer auch übersichtlich gebacken. Aber wie du jetzt sagst, ihr habt eine große Implementation mit diversen Listen, die unterschiedlich, wie dokumentierst du das und B, wie pflegt, wartet man das? Und wo behält man den Übersicht über die verschiedenen Versionen?
Das ist eine gute Frage an den Entwickler. Wie dokumentiert ihr irgendwas? Entwickler neigen ja dazu, überhaupt nichts zu dokumentieren, weil es steht ja alles im Code.
Ja.
Oft machen wir das tatsächlich mit den Workflows genauso. Ich brauche ja nur SharePoint Designer, Workflow Designer aufmachen. Da steht doch alles. Warum sollte ich das noch weiter dokumentieren? Wenn man einen Workflow wirklich sauber strukturiert aufbaut, viele einzelne Steps einbaut und die auch schön ineinander verschachtelt und denen vernünftige Namen gibt, da lege ich schon Wert drauf, dass man das tut. Dann kann man es aber auch wirklich so ohne weitere Dokumentation später wieder nachvollziehen.
Und wenn du das jetzt beim Kunden am Laufen hast und dann kommen später Änderungen, dann kannst du das auch eigentlich nur noch beim Kunden direkt vor Ort auf dem System ändern.
Ja, ja, klar. Das ist ab und zu mal ein Problem, weil es ist doch immer eine Operation am offenen Herzen quasi. Da muss man schon ziemlich genau wissen, was man tut, dass man nicht irgendein Produktivsystem damit mal kurz durcheinander bringt. Ab und zu holt man sich dann einfach ein Backup vom Kunden, um es auf einer eigenen Entwicklungsmaschine nachzustellen und versucht dann dort erstmal die Änderungen, probiert's aus, dass es auch dann halbwegs zuverlässig funktioniert. Aber es stimmt, man muss dann irgendwann tatsächlich hergehen und den produktiv laufenden Workflow öffnen und verändern und wieder veröffentlichen. Es geht nicht anders.
Kommst du damit, wenn du das jetzt öfter machst, mit diesen verschiedenen Workflow-Versionen, die dann natürlich im SharePoint gespeichert sind, Gibt das Probleme oder ist es dann eigentlich?
Also wir sind da immer relativ diszipliniert, dass man sich das in den Workflow-Einstellungen anschaut und einfach alle alten Versionen, von denen keine Instanzen mehr laufen, entfernt. Wir haben auch schon festgestellt, dass es scheint so zu sein, als ob es mehr Probleme verursacht, je mehr alte Instanzen da noch laufen. Deswegen versuchen wir, die immer so schnell wie möglich dann loszuwerden. Was natürlich nicht immer geht, weil manche Workflows laufen ja durchaus mal ein halbes Jahr. Das heißt, man hat dann irgendwie mal 10 verschiedene Versionen, alte Instanzen noch am Laufen. Aber wenn man halbwegs diszipliniert immer alle alten Dinge wegräumt, dann auch tatsächlich löscht, dann ist es schon ein ziemlich stabiles System.
Macht ihr das dann beim Kunden für den Kunden oder macht der Kunde das dann selber?
In der Regel machen wir das für den Kunden. Wir haben auch Kunden, denen wir das einmal einrichten und die das dann selbst weiter betreuen. Mhm. Aber also in der überwiegenden Zahl machen wir das.
Noch vielleicht eine zusätzliche Frage. Infopass, spielt das da im Formularwesen als Frontend für die Workflows eine Rolle oder macht ihr das über die normalen ASP?
Ja, da gilt wieder dasselbe. Wir haben relativ wenig Kunden mit einer Enterprise-Lizenz, die man einfach braucht, damit die Infopass-Formulare im Browser gerendert werden. Und aus dem Grund sind es bei uns fast ausschließlich ASPX-Formulare, die wir durchaus auch dann mehr oder weniger schön customizen. Auch das geht ja mit SharePoint Designer ziemlich gut. Mhm. Das ist auch der zweite Punkt, wofür wir den SharePoint Designer doch auch noch relativ oft benutzen, um eben irgendwelche Anpassungen in der grafischen Oberfläche zu machen. Weniger Branding.
Ja, bevor wir dazu noch, ich nochmal noch kurz zum Workflow, damit wir das nochmal abschließen können. Was würdest du jetzt jemand empfehlen, der jetzt motiviert ist, sich das doch mal anzugucken auf der 2010er-Plattform? Wie kann man da einsteigen? Jetzt gar nicht, ich sag mal, vom Technischen her, sondern wo finde ich jetzt im Unternehmen auf meiner SharePoint-Plattform, wo sind so Anknüpfungspunkte aus dem betrieblichen Alltag, wo man sagen kann, guck mal, hier könnte man mal mit den ersten 2, 3 Workflows anfangen, was auszuprobieren und sehen, ob diese Denke auch in Workflows auf unserer SharePoint-Plattform umgesetzt werden kann. Wo siehst du das da?
Im Grunde funktioniert das bei allen Prozessen, die man in eine halbwegs einfache Struktur bringen kann. Das klassische Beispiel sind ja die Genehmigungsprozesse aller Art, die es in jedem Unternehmen irgendwo gibt. Und sobald man es schaffen kann, so einen Prozess in eine Struktur zu bringen, so nach dem Motto, da gibt's einen Antrag, der muss dann von Person A genehmigt werden, anschließend vielleicht noch von Person B und einer Person C zur Kenntnis gebracht werden oder sowas. Sobald man so einen Ablauf klar strukturieren kann, lohnt sich das über einen SharePoint Designer Workflow umzusetzen. Oft ist es ja in den Unternehmen so, dass solche Prozesse in Papierform abgebildet werden. Das heißt, jemand füllt wirklich mit dem Kugelschreiber ein Formular aus, gibt das dann weiter an irgendjemanden und so wandert dieses Papier durchs Unternehmen. Und wenn später irgendjemand nachfragt, wo ist denn mein Antrag eigentlich gerade, keiner weiß es, der liegt irgendwo. Wenn man sowas mit SharePoint macht, dann kann auch der Antragsteller oder wer auch immer sich dafür interessiert, einfach jederzeit auf die Plattform gehen, nachschauen, Status ist gerade sowieso, was weiß ich. Also man einfach, kann damit einfach solche Dinge unterstützen, in eine Struktur bringen, dafür sorgen, dass auch nichts vergessen wird, weil man kann ja durchaus Reminder-E-Mails verschicken, so viel man möchte, bis hin zu, dass man sowas eskalieren lässt. Wenn jemand seine Aufgaben nicht erledigt, dann wird eben irgendein Vorgesetzter informiert oder sowas. Sorgt einfach dafür, dass so ein Prozess auch irgendwann zum Ende kommt. Mhm.
Du hast gesagt, ihr habt eine ganze Reihe von zusätzlichen Aktionen programmiert, Actions für den Workflow. Das sind ja so die Schnittstelle, wo ich zwar mit dem SharePoint Designer weiter Workflows bauen kann, aber ich habe zusätzliche Funktionen drin.
Ja, genau.
Was sind das so für Aktionen?
Ach, wir haben alles Mögliche. So von den simpelsten Dingen zum Beispiel habe ich ja mit den Standardaktionen keine Möglichkeit, für eine verschickte E-Mail einen Absender anzugeben. Das ist was einfach in der Praxis nicht wirklich tauglich ist. Deswegen haben wir einfach eine E-Mail-Aktion programmiert, bei der ich die Möglichkeit habe, einen Absender anzugeben. Der Hintergrund ist, wenn in einem Unternehmen viele verschiedene Workflows laufen, dann werden die mit E-Mails zugeballert zum Teil. Wenn die aber von verschiedenen Absendern kommen können, kann man das über Outlook regeln, ganz einfach in verschiedene Ordner aufräumen und so da ein bisschen Struktur reinbringen. Das ist eine. Dann haben wir zum Teil ganz spezielle Dinge, die wir oft gar nicht wiederverwenden, sondern die wir nur bei einem Kunden für eine ganz spezielle Anforderung gebraucht haben. Wir haben ein paar so Utility-Geschichten gemacht, weil man einfach manchmal so String-Manipulationen oder sowas braucht, die es einfach im Standard nicht gibt.
Habt ihr euch mal, es gibt ja so ein paar Anbieter, die so fertige Pakete mit 100 oder 120 verschiedenen Aktionen und so weiter anbieten. Hairpoint ist mir da so ein Begriff. Habt ihr euch die mal angeschaut?
Angeschaut, ja, aber oftmals, also da wir wirklich klassisch entwickeln, das ist unser Kerngeschäft, sind wir meistens in der Regel schneller. Wir machen das einfach kurz selbst. So kleine Utility-Geschichten für einen geübten Entwickler ist das eine Sache von wenigen Stunden, dann funktioniert das. Dann funktioniert es auch genau so, wie wir das haben wollen. Wir wissen, wie es funktioniert. Und wie schon gesagt, der Rest sind sowieso ganz spezielle Anforderungen, die tatsächlich einfach auf Kundenwunsch dann entwickelt werden für eine ganz, ganz spezielle Sache. So nach dem Motto, holen wir irgendwelche Daten aus dem ERP-System oder irgend sowas. Das wird sowieso ganz individuell gemacht.
Dann lassen Sie mal einen kleinen Blick mal voraus. Wir haben jetzt praktisch über SharePoint Designer 2010 gesprochen. Was ist denn jetzt mit SharePoint 20 Designer 2013 und Workflow? Da hat sich ja, sind ja einige neue Funktionen zugekommen. Man hat jetzt diese Visualisierung integriert. Habt ihr überhaupt schon 2013er Projekte?
Wir fangen gerade damit an, ja. Also es kommt so langsam.
Ist dann das jetzt, um jetzt speziell mal beim Workflow zu bleiben, ist denn das, was im SharePoint Designer 2013 drin ist, wird euch das jetzt im Rahmen eurer Projekte weiterhelfen?
Ja, durchaus. Also es gibt gerade im Bereich Workflow, in der 2013er Workflow Engine stecken durchaus sehr nützliche Erweiterungen drin, die man in der Vergangenheit oft vermisst hat. Zum Beispiel die Möglichkeit, Schleifen zu bilden. Bisher, wir haben das schon öfter gemacht, aber man arbeitet dann mit zwei Workflows, die sich gegenseitig triggern und so kriegt man dann eine Schleife simuliert. Das ist natürlich ein anfälliges System. Wenn das in der Engine schon drin steckt, dann ist das für uns eine extrem nützliche Erweiterung. Also das finde ich wirklich ganz toll. Tolle neue Workflow-Actions gibt es ja nicht wirklich, aber
gut, man kann jetzt noch die, dass man das ein bisschen hin und her schieben kann im Workflow, das ist ja auch von der Organisation her ein bisschen einfacher geworden. Gerade wenn ich mir vorstelle, wenn ich sehr lange Workflows habe, dann war es ja ein bisschen mühselig, das eigentlich hin und her zu schieben.
Ja, man kann es jetzt ja sogar einzelne Aktionen kopieren und an anderer Stelle wieder einfügen. Das ist natürlich zum Workflow-Designen.
Also so eine Aktion, das wie hier den HTTP-Web-Service-Call.
Ja, so. auch das wird jetzt natürlich in Zukunft von uns ab und zu benutzt werden müssen, weil man kann ja jetzt keine neue eigenen Workflow-Aktionen mehr entwickeln für 2013. Mhm. Die einzige Möglichkeit ist eben einen Webservice oder sowas bereitzustellen und den dann mit der Standardfunktion, die es gibt, aufzurufen. Mhm. Also die Technik hat sich da quasi geändert. Mhm.
Gut, dann kommen wir nochmal zurück zum SharePoint Designer 2010. Du hattest ja auch gesagt, Workflow ist eins. Das zweite ist, ihr macht ein bisschen Designanpassung für den SharePoint Designer. Ja,
eher nicht Designanpassungen, sondern
kleine bisschen rumschrauben an.
Ja, Formulare anpassen. Ja. Das klassische Beispiel, mal kurz ein bisschen JavaScript irgendwo einbauen oder so. Man kann das auch über das Content Editor Webpart ganz gut machen. Mhm. Aber SharePoint Designer ist da für mich eher das Tool der Wahl. Ich arbeite im SharePoint Designer sowieso in der Regel in der Code-Ansicht und nicht in der Design-Ansicht. Ich bin Entwickler, ich habe kein Problem mit den Spitzenklammern da drin.
Die ganze Geschichte mit der Datenintegration, also dann das dritte Teil, der Business-Data-Katalog-Anbindung, die Data-Views, Anbindung von externen Datenquellen. Nutzt ihr das?
Nein, wenn dann mit Visual Studio. Okay. Die Möglichkeiten, wie man externe Daten über den SharePoint Designer anbinden kann, sind einfach zu beschränkt.
Das ist jetzt unabhängig von 2010 oder 2013?
Ja, ich weiß gar nicht, was da in 2013... Es gibt eine Datenquelle mehr, glaube ich. Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Ich habe mir das nur einmal kurz angeschaut. Aber, gut, aber in der Regel kommen die externen Daten aus eben wirklich so externen Systemen, dass man es nicht mit dem SharePoint Designer einfach so mal kurz zusammenklicken kann.
Also zusammenfassend bleibt eigentlich beim SharePoint Designer, wo ich dir eigentlich zustimme, weil ich das mittlerweile auch mal sage, das, was man damit machen kann, ist Workflows bauen. In dem Umfang, wie du es geschildert hast, eben kostengünstig, ohne großen Aufwand, auf allen Plattformvarianten, die es gibt.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Auf Office 365 geht es ja auch. Man kann
es sogar auf Office 365
machen. Macht ihr da eigentlich viel mit oder noch nicht?
Eher nicht, nee. Also wir haben jetzt einen Kunden, der tatsächlich Office 365 nutzt. Alle anderen haben ihren SharePoint on-premise.
Ja, Land Baden-Württemberg, da ist man noch etwas konservativer.
Denen sagt man das nach, ja. Also es, ja. Man hört dort tatsächlich sehr oft, das sind alles meine Daten, die gebe ich nicht in irgendeine komische Cloud. Mhm.
Das war der SharePoint Designer. Und wir wollten uns noch über ein drittes Thema unterhalten, denn wie gesagt, Cloud ist ja ein Punkt. Cloud First heißt es bei Microsoft, SharePoint 2013. Wie sieht es denn bei SharePoint 2013 bei euch aus? Ihr guckt als erstes Kundenprojekt. Wie bist du mit SharePoint 2013 zufrieden? Wie man so sagt, bist du mit der Gesamtsituation zufrieden?
Also zum einen muss ich sagen, als SharePoint 2013 veröffentlicht wurde, also die RTM-Version, wann war das? Letztes Jahr im Sommer, glaube ich, oder so.
Ja.
Anfang Herbst, weiß nicht mehr genau. Wir haben uns das natürlich sofort angeguckt. Wir haben uns die Beta davor auch schon angeschaut. Wir haben uns dann die RTM angeschaut und mussten feststellen, das Ding ist immer noch buggy ohne Ende. Also da sind wirklich unglaublich viele Fehler drin. Zum Teil sind sogar Fehler drin in Funktionen, die es in 2010 schon gab und die dort funktioniert haben. Also man hat zum Teil sogar bestehende Funktionalität kaputt gemacht, warum auch immer, vermutlich weil sich eben im Backend irgendwas geändert hat, was da einen Einfluss drauf hat.
Ist das jetzt speziell, weil du Entwickler bist und deshalb fällt dir das auf, oder ist das...
Das kann schon sein, ja. Also ich wüsste jetzt gerade keinen Bug, der tatsächlich so über die Oberfläche, wenn man im Browser damit arbeitet, auffällt. Wir haben natürlich schon auch versucht, unsere Lösungen, die wir schon entwickelt haben, dann auf 2013 zu deployen und mal schauen, wie das so funktioniert. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, man sucht natürlich den Fehler erstmal bei sich selbst. Da muss doch irgendwas Komisches drin sein und stellt dann einfach fest, dass sich Funktionen, die in 2010 funktioniert haben, auf 2013 so geändert haben, dass sie nicht mehr funktionieren.
Was hältst du als Entwickler jetzt von dem neu eingeführten App-Modell?
Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Wir haben uns da wirklich lange damit beschäftigt schon. Ich habe ja hier auch einen Vortrag dazu gehalten. Ich bin zum einen unschlüssig, ob sich das Modell an sich überhaupt durchsetzen wird. Das wird sich erstmal noch zeigen. Wir werden wahrscheinlich schon auch ausprobieren, mal die ein oder andere App in den Store zu stellen, mal schauen, wie so die Resonanz ist. Es ist aus Entwicklersicht natürlich so, das ist jetzt die Version 1 sozusagen, ich würde sogar 0,8 oder so sagen. Es geht noch nicht allzu viel mit den Apps, es ist doch noch relativ eingeschränkt. Obendrein gibt es eben auch noch mit Authentifizierung und solchen Dingen ziemlich viele Probleme, die da noch gelöst werden müssen. Es gibt noch ein paar kleine Dinge, wo man immer noch mit seltsamen Workarounds arbeiten muss, damit irgendwas funktioniert. Das ist noch nicht so ganz ausgereift, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber es ist natürlich durchaus ein interessantes Modell.
Naja, ich meine, für euch, die als kleines Unternehmen, wenn ich mir so vorstelle, ihr habt verschiedene Aktionen für Workflows entwickelt. Wenn ich jetzt vergleichbar, ihr entwickelt eine kleine Lösung und könnt die jetzt über den SharePoint Store einfach online stellen, könnt ihr auch mit dem Abrechnungsmodell verbinden. Da kann man natürlich auch so kleine Entwicklungsprojekten, wenn das ein nettes Tool ist oder so ein Add-on ist, einfach nochmal einen ganz anderen Absatzmarkt sich entschließen.
Ne? Ja, sicher. Das macht die Sache natürlich sehr interessant. Ja. Man hat potenziell jeden SharePoint-Anwender auf der gesamten Welt als Kunden. Mhm. Das macht die Sache durchaus interessant. Wie gesagt, ich finde, wir werden das garantiert versuchen. Es ist grundsätzlich interessant.
Wie ist die Nachfrage bei euren Kunden danach? Also
Bis jetzt überhaupt nicht. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass alle Apps, die bis jetzt aus dem Store runtergeladen oder vielleicht sogar bezahlt runtergeladen wurden, das sind alles Entwickler, die sich dafür interessieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass da bis jetzt schon wirklich viel an Endkunden.
Und generell zu SharePoint 2013, wie ist da so bei euren Kunden die Resonanz?
Verhalten, weil es sind ja Kunden, die jetzt gerade schon 2010 einsetzen. Zum Teil sind die erst mit 2010 eingestiegen. Und wie das eben in den Unternehmen meistens so ist, man lässt eine Version aus. Das machen sie mit dem Windows so, das machen sie mit Office so und das machen sie mit SharePoint oft auch so. Die sagen halt gerne mal, wir haben jetzt den SharePoint vor kurzem eingeführt, vor 1, 2, 3 Jahren. Warum sollten wir uns jetzt schon wieder um Migration Gedanken machen, womöglich neue Lizenzkosten bezahlen? Wir lassen das jetzt erstmal so.
Also richtet ihr euch zum einen auch schon darauf ein, dass ihr in den nächsten Jahren mehrere Plattformen bedienen müsst? Ja. Frage nochmal, das würde mich auch nochmal interessieren, Cloud-First-Strategie. Microsoft hat ja auch angekündigt, dass in Zukunft neue Features zuerst auf Office 365 erscheinen werden. Wie stellt ihr euch als Firma und als Entwickler darauf ein? Sagt ihr, egal? Oder fangt ihr an, da zu entwickeln? Habt ihr schon ein Konzept entwickelt, wie ihr euch in die Richtung macht? Oder sagst du, es ist mir alles noch so unklar, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich machen soll?
Ja, im Grunde genau das. Wir warten noch ab. Wie schon gesagt, die meisten unserer Kunden sind On-Premise-Kunden, bei denen wir auch Farm Solutions bereitstellen können. Also wir sind da nicht unbedingt eingeschränkt. Da muss man einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Also wir versuchen jetzt nicht, unsere Kunden zu überreden, geh doch bitte in die Cloud, dort ist alles viel besser. Die Entscheidung überlassen wir den Kunden. Wir verkaufen ja auch keine Lizenzen, wir sind wirklich klassische Entwicklerdienstleister. Von daher ist es uns auch relativ egal, ob der Kunde jetzt einen SharePoint Server hat oder nur eine Foundation. Wir verdienen an den Lizenzen eh nichts. Wenn der Kunde ab und zu mal, kommt es vor, irgendeine Lösung sucht, wo wir dann sagen, also lieber Kunde, wenn du jetzt einen Server hättest oder eine Enterprise-Lizenz hättest, dann bräuchten wir da überhaupt nichts entwickeln, da steckt das alles schon drin. Das kommt natürlich ab und zu mal vor, was für uns blöde ist, weil wir da nichts dran verdienen. Aber so ehrlich muss man ja auch sein. Ja.
Andi, vielen Dank, das war sehr interessant. Freut mich, dass wir haben es ja öfter schon mal verabredet. Irgendwie hat es immer nie geklappt, für den Podcast mal so ein Gespräch zu machen. Das Gespräch hat mir gezeigt, das war ein Fehler. Wir hätten das früher machen müssen. Vielen Dank erstmal. Findet dich auf der SharePoint Community. Dein Blog, die Adresse?
Die ist blogs.evocom.de/af.
Genau, ich packe das ja in die Shownotes drin.
Steht auch in meiner Signatur in
der
SharePoint Community.
Und da treffen wir dich dann. Vielen Dank fürs Interview.
Okay, vielen Dank. Tschüss, Michael.
Ja, Links und Tipps dazu auf sharepointpodcast.de. Dort findet ihr auch die Kommentarfunktion. Da könnt ihr nämlich Kommentare zu diesem Beitrag abgeben oder schickt einfach euer Feedback an sharepointpodcast@outlook.de. Das ist unsere neue E-Mail-Adresse. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Herunterladen. Schönen 1. Mai. Und wenn ihr das später hört, dann hoffe ich, ihr habt einen schönen 1. Mai gehabt. Werdet einen schönen 1. Mai gehabt haben werden. Jetzt komme ich schon in ein grammatikalisches Desaster rein. Bevor es noch schlimmer wird, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Greit.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.